yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Euer Svenio am Stissel mit den Boys. The Boys are back in town. Dennis ist endlich wieder
Hallo.
Da. Dennis, wo warst du, Alter?
Ja,
was bildest du dir ein, Alter?
Ich habe ein Sozialexperiment gemacht, 2 Wochen alleinerziehend. Would not recommend.
Dennis allein zu Hause.
Super, super anstrengend. Ja, ist so. Es ist so.
Lief also so mittel, sagst du?
Nee, es lief richtig gut, aber es ist halt mega anstrengend. Mein Respekt vor Alleinerziehenden ist nochmal massiv in die Höhe gegangen. Du musst ja nur 2 Wochen machen, ne?
Verstehe, ja, klar.
Nur 2 Wochen.
Also, es ist einfach sehr, sehr viel Aufwand, ne?
Ist quasi Teilzeit.
Ja.
Ja, ich kann so krass verstehen. Für mich wäre das auch sehr, 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 sehr anstrengend.
Du bist halt für alles alleine verantwortlich, ne? Kind wacht um 5 auf, ja, musst du raus. Eins will um 11 ins Bett, ja, shit out of luck. Gehst du irgendwie, machst du morgen alles, morgens musst du alles alleine fertig machen, musst dafür sorgen, dass alle pünktlich aus dem Haus kommen, bla 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 bla, dann musst du deinen Job schaffen, kommst nach Hause, willst du auch noch, ja, was Zeit mit den Kindern verbringen, kochen, putzen, bla bla bla. Und bis du dann halt abends irgendwie mal fertig bist und, keine Ahnung, für eine halbe Stunde Leuten ins Gesicht schießt im Battlefield, da vergeht sehr viel Zeit.
Okay. Ja. Gut. Und warum trägst du eigentlich nie was in unserer Liste ein?
Wie bitte?
Warum trägst du eigentlich nie was in unserer Liste ein?
Was heißt nie? Also nie ist,
glaube ich, nie. Nicht richtig. Sagen wir es mal anders. Noch nie, überhaupt jemals? Fragezeichen?
Ist gelogen.
Ja, okay.
Aber das könnte stimmen, um ehrlich zu sein.
Warum hast du uns so? Das möchte ich mal wissen.
Bin ich nicht hier?
Ja gut, aber deine aggressive Haltung gegen uns, die ist schon deutlich spürbar. Also die Aura, die du hier verströmst. Ja. Ja, jetzt weißt du nicht, was ich sagen soll. Jetzt,
ich weiß nicht mal, wie ich auf sowas reagieren muss.
Also ja, genau.
Ich bin mittelverstört nur. Ich trage jetzt auch irgendwelche Sachen ein, warte.
Ihr Lieben,
aber nicht, dass wie ein News-Tucker ist.
Wieso nicht? Ich kann ja wohl Sachen machen, wie ich das will.
Ich hätte gerne originellen Original-Bono-Content.
Originellen Original-Bono-Content, okay.
Ja.
Gut. Wir machen mal weiter. Genau. Ihr Lieben, wir haben diese Woche kein Sister-Special gemacht und das ist auch erstmal nächste Woche nicht geplant. Und da mich so viele Leute mit großem Interesse anschreiben, möchte ich gerne meine Ritalin-Geschichte erzählen. Ich habe viel falsch gemacht in Bezug auf Ritalin. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich war genau vor einer Woche bei meinem Arzt endlich und der hat mir das Rezept ausgestellt. Ich bekomme, Medikinet. Das ist also quasi, also muss ich das so vorstellen, als jemand, der keine Ahnung davon hat, das ist quasi die Ritalin, also Ritalin wirkt wohl nur 2 bis 3 Stunden, wenn man es unretarded nimmt, also das normale Ritalin. Das heißt, du wirfst immer die Pillen nach und nach 2 Stunden ist Feierabend. Das retardete, also das Medikinet, was ich jetzt nehme, das wirkt halt das dauerhaft. Also das hält bestimmt 3 bis 5 Stunden an, so in dem Bereich. Und ich, ihr wisst ja, dass ich mir davon wirklich viel versprochen habe in Bezug auf Antrieb, auf ja meine Lustlosigkeit, auf alles. Bono kann es bestätigen. Mein ständiges irgendwie, halt mein ganzes Mindset ist momentan ein bisschen das Problem. So, und ich nehme das am Montagmorgen nach dem Aufstehen. Und ich spüre absolut nichts. Wir fangen mit 10 Gramm an. Der Doc hat gesagt, also der Prof hat gesagt. Warte
mal ganz kurz, 10 Gramm, wie nimmst denn du
Milligramm,
das?
Milligramm, 10 Milligramm.
Oh Gott, ich dachte gerade 10 Gramm, was hab ist das für eine Gramm Anhalt?
Habe ich 10 Gramm gesagt, ernsthaft?
Ja.
Wow, okay, ich bin doof. Ja, ja, also 10 Milligramm
ist,
nehme ich.
Ist nicht schlimm, ne?
Und der Doc hat gesagt, ich nehme eine Woche 10 und dann erhöhe ich auf 20 Milligramm. Und ich kann mir aussuchen, ob ich beide morgens nehme oder beide, eine morgens und eine mittags. So. Und ich nehme halt Montag meine 10 Milligramm und ich spüre absolut nichts. Das Einzige, was ich spüre, ist, dass, wenn das Ding ausläuft, ich Kopfschmerzen kriege. So, und da ist natürlich schon wieder irgendwie die Motivation im Keller und man denkt, was weiß ich was, habe ich doch kein ADHS und so weiter. So, dann habe ich noch einen Tag 10 genommen mit demselben, also ich nur Kopfschmerzen. Und dann habe ich den Doc angeschrieben, der den ADHS-Test gemacht hat. Und der sagt, ja, erstmal ist es ein gutes Zeichen, dass sie gar nichts spüren. Das bedeutet, sie haben ADHS, weil wenn sie kein ADHS hätten, dann wäre es genau andersrum, die Wirkung. Ne? Dann wären sie aufgedreht, was weiß ich. Dann würden sie auf jeden Fall was merken, jada, jada. Also es ist ein gutes Zeichen. Und er sagt, ja, dann probieren sie doch mal 20. Dann habe ich 20 genommen. Und das ging dann richtig ab. Also im Sinne von nichts gespürt, aber danach irgendwie die Ultra-Kopfschmerzen, leichte Schlafstörung, ich konnte überhaupt nicht einschlafen, weil mein ganzer Kopf irgendwie aufgedreht war, gefühlt. Und weil das so schlimm war, habe ich dann am Tag danach wieder 10 genommen und das Übliche so. Und ich habe schon, ja, war schon mit den Nerven am Ende und schrieb meinem Prof schon irgendwie so. Und dann habe ich aber gestern Abend Kontakt gehabt zu dem Community-Mitglied Felix. Und Felix hat selbst ADHS und ist unglaublich belesen darin. Ich habe mal gedacht, er ist Mediziner, weil er so wirklich fundierte Aussagen dazu gemacht hat. Und der sagt, wir haben uns ein bisschen unterhalten, ich habe ihm sogar meine Enttäuschung geschrieben und er sagte dann, du musst mit Koffein vorsichtig sein, wenn du das nimmst, das ist dir klar. Und ich, okay, das könnte das Problem sein, weil ich trinke pro Tag 1,5 Liter Pepsi, ich trinke gerne mal morgens meinen Kaffee, ich trinke, wenn ich Leo abhole bei meiner ehemaligen Lebensgefährtin, aus ihrer geilen Siebträgermaschine einen Kaffee und dann baller ich mir auch noch einen Energydrink rein. Vielleicht könnte das das Problem sein. So. Und das sagt einem keiner. Das muss man dann von jemandem, der da wirklich belesen ist. Wieso sagt mir der Prof sowas nicht? Wieso sagt mir der ADHS-Experte das nicht? So. Das heißt, ich habe heute mal testweise dann komplett auf Koffein verzichtet, was mir echt schwer gefallen ist, weil ich glaube, ich bin echt koffeinsüchtig. Und tada, ich habe zwar keinen Effekt mit den 10 Milligramm, aber die Kopfschmerzen sind halt auch weg. Und das würde auch erklären, warum ich an diesem einen Tag, als ich 20 genommen habe, den Flash des Todes hatte, weil da, weiß ich noch, hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen und dann schlürfte ich meinen Energy Drink und auf einmal eskalierte das komplett. Also, für alle da draußen, die schlechte Ärzte haben und gerade damit anfangen, Koffein ist da sehr, also laut dem Felix, ist Koffein verstärkt die Nebenwirkung. Und wie gesagt, heute komplett auf Koffein verzichten.
Ist aber auch extrem viel Koffein, oder?
Ja, schon, ne?
Also wenn du zwei Kaffee, ein Energy Drink, bla 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 bla, das sind ja bestimmt 400 Milligramm Koffein am Tag, die du da reingepfeffert hast.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, ist vielleicht auch ungesund. Das war mir, ich hab da nicht drüber nachgedacht, ne, weil ich trinke super gern Energy Drink, weißt ja. Ich trinke also ja. Manchmal diesen kalten Kaffee morgens, den ich mag ich so als Einstimmung auf den Tag. Und wenn ich Leo abhole, ab und zu halt auch mal den Kaffee aus der Siebträgermaschine. Aber ja, ich nehme schon viel Kaffee zu mir. Koffein. Und ja, es würde mir auch gut tun, jetzt darauf zu verzichten, glaube ich. Ist zwar schwer, weil ich Schmacht habe, aber es ist, wie es ist. Also diese Nebenwirkungen waren zu krass. Und das Geilste ist, noch eine Geschichte, Community-Mitglied Anja, mit der habe ich darüber, die hat auch ADHS, mit der habe ich in Blizzard-Launcher geschrieben. Und sie erzählte halt irgendwie, als ich ihr sagte, ja, 10 Milligramm genommen, keine Reaktion, sagt sie, nimm das mal auf nüchternen Magen. So, das heißt, ich habe an diesem Tag, als ich die 20 genommen habe, es auch noch auf nüchternen Magen genommen. Und da schreibt mir der Felix heute, auf gar keinen Fall auf nüchternen Magen. Bei Medikit Adult Retard ist eine vorübergehende oder gleichzeitige Darmsauer Voraussetzung für die retardierte Wirkstofffreisetzung. Unterbleibt die Nahrungsaufnahme, wird das MPH doppelt so schnell freigesetzt. Das heißt, es kann sein, dass die 20 genommen halt doppelt freigesetzt worden sind, plus das ganze Koffein. Also es ist ja Wahnsinn irgendwie. Da muss man das wirklich so rausfinden über irgendwelche Community-Mitglieder, die ich ja zum Glück habe bei sowas. Statt dass mir dann mein Arzt das sagt. Und das finde ich schon krass, ehrlich gesagt. Ich wollte das erzählen, also ich hoffe, ich bin auf dem rechten Weg. Es ist wohl auch die richtige Herangehensweise, erstmal eine Woche, dass ich das Gehirn darauf einstellen kann, die 10 zu nehmen. Das mache ich jetzt ab Montag, nehme ich 20, ohne Koffein, nicht auf nüchternen Magen und hoffe, dass dann irgendwann eine Wirkung eintritt, weil bisher habe ich absolut nichts gespürt. Nichts. So. Ja, so viel zum Thema Krömer Ritalin und natürlich bin ich, aber ich bin irgendwie nicht irgendwie niedergeschlagen. Gerade der Felix gestern mit seinem, das lag am Koffein, hat mir halt so einen richtigen Aufschwung gegeben, weil ich gedacht habe, ja, okay, jetzt geht's vielleicht doch irgendwann gut aus. Mal gucken, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Ja. Und sonst hast du irgendwelche Wesensveränderungen gespürt?
Nix, absolut, 0,0. Wirklich gar nichts. Weder besser konzentrieren können, noch irgendwie motivierter sein oder mehr Kraft haben. Nach einem Tag von Leo bin ich kaputt, als hätte ich den ganzen Tag auf dem Bau gearbeitet.
Aber entschuldige, wenn ich dich jetzt frage, weil ich vielleicht nicht richtig zugehört. Nee. Aber wie lange nimmst du das jetzt schon, das Ritalin?
Eine Woche. Also ein bisschen weniger als eine Woche. Ich habe Montag angefangen.
Hat dir dein Arzt verraten, wie lange das in etwa dauert, bis man da was spürt? Weil
naja, es kommt
du bist ja auch nicht drogensüchtig über Nacht.
Nee, das ist individuell, total. Das hält bei jedem eine andere Dosierung. Keine Ahnung, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr einfach. So, und du darfst es aber nicht, also du musst wirklich langsam steigern. Jetzt die 10 ist erstmal, um das Gehirn drauf einzustellen. Nächste Woche 20. Ich bin gespannt, wie ich das vertrage, wenn ich halt kein Koffein nehme. Und dann, ja, mal gucken. Also es geht wohl bis zu 60. Der Felix hat mir eine Prozentzahl geschickt, wie viele Leute in irgendeiner Umfrage so und so viel nehmen unter ADHS-Leuten, die Ritalin nehmen. Und warte mal, wo finde ich die jetzt hier? Also die meisten nehmen zwischen prozentuell zwischen 30 und 40 Milligramm. Also 10 oder 20, 10 nehmen 1,5%. Also kommen damit klar, ne, um eine Wirkung zu bekommen, ne? Das heißt, ich habe da noch, ja, wahrscheinlich so 30, 40 Milligramm ist so mein Dings irgendwann. Hörst du mir auch zu, Dennis?
Ja, ich höre dir zu.
Okay. Ja, dann schließen wir das mal ab. Ganz kurz noch für alle, weil ich weiß nicht, das habe ich alles im Sister-Special erzählt, aber jetzt noch mal, ich habe jetzt auch einen Schwerbehindertenausweis beantragt, so blöd das klingt. Aber der bringt halt gewaltige steuerliche Vorteile. Und natürlich behindert mich die Depression und auch das ADHS. Von daher ist das absolut angemessen, denke ich, dass ich den bekomme. Ich kenne auch einige jetzt auch aus der Community, die den auch beantragt haben, die wegen Depressionen oder anderen psychischen Dingen den bekommen haben und über 50% sind. Und ja, ich weiß nicht, was ich da noch so für Vorteile habe in Bezug auf mein Lehrer sein und so weiter. Ich hab's aber, und da bin ich richtig stolz drauf, weil ich sonst nichts geschissen kriege aktuell. Ich hab's immerhin in den Ferien jetzt geschafft, den zu beantragen. Ich hatte auf dem Laufenden
Wenn nicht für sowas, wofür ist er denn da, ne? Also, dass man sich Hilfe sucht und sozial unterstützt wird. Dafür ist es doch ein Miteinander im Staat, oder?
Ja, keine Ahnung. Es wird Leute geben, die wahrscheinlich, wenn sie das Sister-Special nicht gehört haben, mit den Augen schlackern, mit den Ohren schlackern und sagen, was?
Ja, wenn sie auch mit den Augen schlackern, können sie auch noch den für sich selber beantragen vielleicht.
Ja, also inwiefern, klar, das psychische sind Krankheiten sind doch eine große Benachteiligung. Also, warum nicht, wenn man drüber nachdenkt?
Ich glaube, die einzigen Leute, die sich darüber beschweren, sind dieselben, die bei dir dich kritisieren würden, wenn du AIDS heilst, aber nicht Krebs. Warum hast du das zuerst gemacht?
Hm. Gut, dann möchte ich mit euch über Locana reden. Und zwar bin ich durch Bono darauf aufmerksam geworden.
Echt cool, so. Ich weiß, was abgeht. Alles gut.
Denke ernsthaft darüber nach, damit anzufangen. Die haben wohl, also kann Bono gleich alles besser erzählen, große Pläne damit. Das ist ein Trading Card Game, wo man natürlich sammeln kann fleißig. Also es spielt im Disney-Universum. Das heißt, von Ariel, der kleinen Meerjungfrau, bis hin zu, wie heißt der Schneemann?
Olaf.
Olaf, dem Schneemann, ist alles dabei. Goofy und alles aus dem Disney. Und Winnie Pooh.
Winnie Pooh.
Ja, Bruno ist ein großer Winnie Pooh-Fan und baut sein Deck um Winnie Pooh. Und man kann, es gibt auch ein Spielsystem, das heißt, es wird auch gespielt, es gibt Turniere und so weiter. Und scheinbar hat Ravensburger ist der, der die das machen, ja, ne? Die haben da scheinbar auch große Pläne mit. Und ja, bei sowas denke ich, ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis es das als Online-Version gibt. Aber ich finde es ganz witzig, es läuft, wie gesagt, wenn Leo und ich auf Disney Plus irgendwas gucken, läuft diese Lorcaner-Werbung. Die Karten finde ich persönlich ein bisschen teuer. Ich habe sie jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber Bono sagt, die sind sehr, sehr hochwertig. Bono, wie bist du drauf gekommen? Wie süchtig bist du und hast du irgendwelche Hintergrundinformationen zu Lorcaner?
Ich hab definitiv einige Hintergrundinformationen, sollten die in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein. Aber wenn es erstmal darum geht, so wie bin ich drauf gekommen? Durch einen Kollegen von Kicker eSport. Und zwar bin ich ja seit über 10 Jahren auch bei Kicker eSport aktiv und habe da eben auch einen relativ reichen, sag ich mal, irgendwie Pool an irgendwelchen Kollegen, die auch regelmäßig alle möglichen anderen unterschiedlichen Streams machen. Und einer von denen ist ja zufälligerweise auch Markenbotschafter halt tatsächlich für Disney Lorcaner in Deutschland. Und der hat mich dann einfach mal so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, so hier, wenn du dich für bestimmte Sachen interessierst, vielleicht wäre das ja was für dich, ist halt ein neues, oder in Anführungszeichen so halbwegs neues Trading Card Game, weil Disney Lorcaner gibt's jetzt auch erst so seit 2 Jahren, hat vielleicht der ein oder andere schon mal mitgekriegt oder ne, entweder auch durch Werbung und so weiter gesehen. Und das ist eben was, das sich jetzt ja sukzessive so ein bisschen aufbaut, wo es dann eben immer neue Sets gibt, immer mehr neue Karten, was eben noch eine vergleichsweise junge Community dann eben ist. Es gibt auch ein sehr interessantes Regelwerk oder eins, wo ich dann gesagt habe, okay, also für Trading Card Games kann ich mich auch allgemein einfach begeistern. Ne? Das heißt jetzt eben, in der Corona-Pandemie habe ich mich ein bisschen mit Magic auseinandergesetzt. Hearthstone ist ja auch gerade hier, auch in dieser Community regelmäßig ein Thema. Und das sind ja auch alles im Grunde irgendwelche Kartenspiele, die nach dem Muster funktionieren von Easy to Learn, Hard to Master. Und genauso ungefähr nach diesem Modell funktioniert auch Disney Lorcana ganz gut mit eben der massiven IP von Disney im Hintergrund, wo du sagen kannst, okay, so ziemlich jeder, der irgendwie da ne halt irgendwie eine Karte in die Hand nimmt, hat auch gegebenenfalls schon mal eine Verbindung irgendwie zu diesen entsprechenden Charakteren und so weiter gehabt. Und dann ist das eben auch vielleicht nicht nur was für Leute, die das nur spielen wollen, sondern vielleicht auch für Leute, die das gerne sammeln möchten, denn das ist definitiv auch eine Kiste. Und ja, da bin ich dann halt so ein bisschen reingerutscht, habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, war sehr schnell auch davon eingenommen persönlich. Und ja, hab dann offensichtlich auch angefangen, so jemanden wie Steve Krömer so ein kleines bisschen mit dieser Begeisterung zu infizieren. Insofern, mal gucken. Ne? Also ich hab jetzt definitiv schon so die ein oder andere Karte. Ich hab auch schon vor, tatsächlich bei den nächsten Turnieren, die hier sind, auch mal mitzuspielen einfach. Jetzt noch nicht so riesig irgendwie mit dem kompletten kompetitiven Ehrgeiz, der definitiv auch noch irgendwo in mir schlummert. Aber das wird sich wahrscheinlich dann auch über die Zeit halt einpegeln. Aber das ist schon, ja, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und das ist wieder ein nettes kleines Hobby. Also alles cool.
Ist es ein Hardcore kompliziertes Spiel oder könnte ich da von Disney erwarten, dass die das einsteigerfreundlich machen?
Das ist relativ einsteigerfreundlich auch, ja. Also das ist nicht so kompliziert wie, wobei, was heißt so kompliziert? Also wenn du sowas verstanden hast wie Magic, wenn du sowas verstanden hast wie Pokémon oder Hearthstone, dann kommst du auch mit Lorcaner erstmal zurecht.
Das ist schon. Dann lebt das eher davon der IP.
Das lebt vor allen Dingen dann eben auch von der IP, ja. Und das Interessante eben ist tatsächlich, das wird, wie Steve gerade ja gesagt hat, auch von Ravensburger vertrieben und Ravensburger wird dem einen oder anderen von euch ja auch was sagen, vor allen Dingen halt für alle möglichen Puzzle, die machen, für alle möglichen Spiele auch, die machen. Und da habe ich zumindest so einen kleinen Insight gekriegt, eben dass jetzt das Disney Lorcaner Ding, ne, also dieses Trading Card Game, was sie rausgebracht haben, jetzt schon im letzten Jahr für über 50% des Umsatzes gesorgt hat von Ravensburger insgesamt. Also insofern, das läuft auch sehr, sehr gut da. Und das ist, ja, ne, dann sicherlich auch ein Anreiz eben für beide Parteien, da mehr zu machen. Und das Wachstum ist gerade in den USA und auch im asiatischen Markt relativ groß. Es sind schöne Karten. Ich hab da wirklich einfach Spaß mit, ne? Was soll ich euch erzählen? Mal gucken.
Okay. Warum schweigen wir jetzt gerade? Bruno, du hast noch was anderes zu erzählen. Und zwar ist ein dunkler Materieklumpen entdeckt worden. Was zur Hölle? Klingt so ein bisschen wie ein Insider aus deiner Toilette.
Wow.
Sag nur.
Habe ich aber ehrlich gesagt auch zuerst dran gedacht. Ich wollte es nicht machen, aber...
Bei dunkler Materie klumpen, denkt ihr sofort an euer Klo, oder was?
Nee, Digga. Aber weil du Physiker bist.
Was sagt euch denn sonst dunkle Materie allgemein? Wahrscheinlich sollte ich da kurz die einen oder anderen abholen, die vielleicht auch im Thema der Physik eben nicht so ganz groß sind. Und zwar
geht's... Hier, ich, bitte.
Und zwar, den Begriff dunkle Materie hat wahrscheinlich der ein oder andere schon mal gehört. Es geht bei dunkler Materie nicht tatsächlich darum, dass irgendeine Materie anwesend wäre, also irgendeine Masse, so wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, die Erde eine Masse ist oder eine Handvoll einfach nur Blumenerde oder so weiter ist eine Masse, sondern dunkle Materie ist deswegen so interessant, weil sie die Wirkung physikalisch einer Materie nach sich zieht, also Gravitation vor allen Dingen, was das Einzige ist, was wir momentan eigentlich mit Materie irgendwie assoziiert haben, jedenfalls bevor Einstein kam. Und dunkel deswegen, weil sie eben kein weiteres Licht irgendwie oder mit Licht in einer anderen Art und Weise irgendwie interagiert. Also dass sie das irgendwie absorbiert oder dass man darauf schließen könnte, dass da tatsächlich Materie dabei wäre, sondern es ist nur die Wirkung von Materie zu sehen, aber nicht die Materie selbst. Deswegen reden wir von dunkler Materie. Das ist nicht tatsächlich irgendwie schwarz angemalt oder halt irgendeine Masse oder so weiter. Also wirklich einfach eine Raumkrümmung. Und da ist jetzt was relativ Interessantes passiert. Und zwar hat man mit einer sogenannten Gravitationslinse, ja, womit man eben so ins Weltall reinguckt, ne, da gibt's ja einen Haufen Teleskope und irgendwelche Leute, die halt sich überlegen, aha, wie können wir neue Sachen über unser Universum irgendwie herausfinden, die haben eben in einer sehr, sehr großen Distanz, in einer Entfernung von rund 10 Milliarden Lichtjahren, was interessant ist, weil ne, unser Universum ist ungefähr 13,8 Milliarden Lichtjahre alt und in die ersten paar Jahre können wir gar nicht reingucken, also das ist quasi noch eine der Beginnphasen unseres Universums, da haben wir eben so einen sogenannten Materieklumpen quasi entdeckt, etwas, was wir bisher so in dieser Form noch nicht hatten und dieser Klumpen ist eben deswegen interessant, weil es eine Masse von ungefähr 10 oder nee, von gut einer Million Sonnen ist. Also quasi die Masse von, oder halt nicht tatsächlich die Masse, aber du hast so die raumverzerrende Wirkung, als wären da irgendwie eine Million Sonnen auf einem Punkt konzentriert. Und das kann dann trotz alledem eben das Licht krümmen. Und durch diese Krümmung des Lichtes erfahren wir, aha, da findet eben tatsächlich irgendwas Gravitatives statt. Wir haben da keine Masse oder wahrscheinlich keine Masse. Eventuell ist es eine sehr, sehr kleine Zwerggalaxie, die einfach nicht imstande ist, relativ viel Licht irgendwie so abzustrahlen, dass das eben in 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung immer noch was für uns ist. Aber da haben wir eben wirklich so einen riesigen, dunklen Materieklumpen entdeckt. Und das ist was, das kommt eigentlich normalerweise nicht so häufig vor. Und schon gar nicht irgendwie einen, der so nah eigentlich noch dran ist an dem Beginn unseres Universums. Insofern das, was vergleichsweise interessant ist. Ne? Und da dachte ich so, hey, vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere für dunkle Materie oder für irgendwelche Sachen, die mit unserem Universum so zusammenhängen. Das ist, ja, spannend.
Gut.
Mega interessant, ne? Und mir ist die Bedeutung solcher Sachen vollkommen bewusst. Aber privat würde ich mir das niemals durchlesen. Da könnte ein Artikel in der FAZ sein mit das mega super tolle Gottpartikel ist gefunden worden. Damit können wir das Subgottpartikel erklären. Ich würde
nicht drauf klicken. Ja, aber Gottartikel ist, also, oder Gottpartikel war in diesem Fall auch schon falsch, weil das Higgs-Boson ist ja eigentlich nur so ein relativ kleines Feld, das nur einmal ganz kurz
existiert,
irgendwelchen Teilchen ihre Masse überhaupt erst zuzuweisen. Vorher sind die quasi masselos. Das war ein physikalisch faszinierendes Phänomen. Aber okay, ja, verstehe.
Das meine ich nicht. Ich meine wirklich einfach nur, wenn es ein Partikel geben würde, das alles erklärt. Jetzt nicht den das tatsächliche Event-Happening von vor 2 Jahren oder wann das gefunden wurde, sondern nur so zum Spaß.
Okay, ja. Aber jedenfalls hat man vorher halt noch nicht so einen riesigen dunklen Materieklumpen entdeckt. Also so eine riesige Raumkrümmung einfach nur so, ohne dass da irgendwie eine andere Erklärung für ist. Da denkt man sich so, merkwürdig, vielleicht sind unsere Modelle ein bisschen komisch, müssen wir mal gucken, ob wir das noch irgendwo häufiger finden. Weil eigentlich irgendwie, ne, ist merkwürdig.
Sag mal, habt ihr den Auftritt von Sydney Sweeney gestern mitgekriegt?
Nee.
Was?
Okay.
Was hat denn die Dame gemacht?
Es gab irgendwie so eine Veranstaltung irgendwie, wo, was weiß ich, die Powerfrauen aus Hollywood eingeladen wurden. Und Sydney Sweeney irgendwie ist ja eine extrem hübsche Frau und die hat ein Kleid angehabt, was einfach durchsichtig war. Man konnte sehr, sehr deutlich ihre Brüste sehen. Und das Internet ist ausgerastet. Und das ist eine unglaublich schöne Frau mit unglaublich schönen Brüsten. Hat nichts zu verbergen. Ich finde das auch unglaublich reizend, toll? Möchte ich sagen. Ja, die ist einfach hübsch.
Ach, und die aus dieser Jeans-Werbung?
Ja, genau.
Ja.
Ah, okay, okay.
Aber ich glaube, das Internet hat einen Crush auf die irgendwie und ja. Ist auch eine extrem hübsche Frau, zu Recht auch.
Ah, ja.
Also mir ist ehrlich gesagt egal, ich hatte das Foto im Instagram-Feed gesehen und habe nicht draufgeklickt, weil ich dachte, okay, AI, Fanshop, whatever. Weil es mich aber nicht so juckt.
Ja, jeder wie er will. Ich finde die toll. Ja. Wir gehen weiter zum Fußball und zum Sport. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen nicht viel über Fußball und Sport geredet. Und holen das jetzt nach. Bono, was, wenn man 3 Wochen gepennt hat, was muss man wissen in Sachen Bundesliga?
Ja, die Bundesliga gibt's noch.
Wie läuft es denn so für Frankfurt?
Für die SGE ist ein bisschen durchwachsen, ehrlicherweise. Also sowohl was so Bundesliga als auch Champions League angeht, aber das ist erstmal vollkommen in Ordnung, weil trotz alledem ist man irgendwo in der obersten Tabellenhälfte. Das ist schon mehr oder minder im Plan. Das ist eigentlich okay. Habe ich jetzt nicht so viel zu meckern. Ist rein spielerisch ein bisschen interessant, weil immer auch geguckt wird, okay, wie kann man eine Entwicklung von einem vergleichsweise jungen Team noch hinbekommen, sodass es eben sowohl taktisch ineinander greift, als auch, dass jeder Spieler eben Spielzeit bekommt und die Chance bekommt, sich zu verbessern, weil das eine der großen Assets eben auch von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren war, immer Spieler irgendwie auf einem gewissen taktischen und technischen Niveau ranzubekommen an die Mannschaft und sie dann eben für relativ viel Geld irgendwo anders mittelfristig wieder hinzuverkaufen und dann daraus eigentlich den ganzen Umsatz auch zu generieren, um halt wirtschaftlich auch konkurrenzfähig zu sein, ohne dass man einen großen Investor im Arsch hängen hat. Und das wird sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter so funktionieren, dass man in den nächsten Transferphasen auch Leute wieder für sehr, sehr viel Geld abgibt, zusätzlich zu idealerweise am Ende der Saison wieder international Fußball spielt. Ne? Also das ist völlig im Plan, würde ich sagen. Die Bayern rasieren weiterhin über nahezu alles drüber. Aber das ist halt die Bundesliga. Und dazwischen gibt's relativ viel, ich würde sagen, spielerisch mittlerweile Ernüchterndes. Ne? Also wenn man sich vor dieser Saison die Hoffnung gemacht hat, dass man regelmäßig mal in die Bundesliga-Konferenzen von mir aus auch reingucken kann oder auch in Einzelspiele und da sieht man dann auch teilweise richtig guten technischen und taktischen Fußball geboten, dann ist man in den meisten Fällen auch hier in Deutschland in diesem Jahr wieder einfach falsch gewickelt. So.
Hey.
Das kann ich einfach mal so sagen, als Statement.
Weil?
Ist einfach taktisch und technisch nicht das Niveau hat von, ne, man redet ja gerne von der Bundesliga als eine Top-5-Liga in Europa und für meine Begriffe ist sie mittlerweile eine Top-6-Liga, was so taktisches und technisches Niveau angeht, weil da ist man hinter den Holländern.
So. Ja, also England, okay, Spanien, alles fein und dann siehst du Frankreich oder Italien vor uns?
Beide.
Frankreich?
Ja.
Okay. Also auch die
Fußball ist echt nicht schlecht.
Okay.
Das hat auch ein bisschen was mit meinem gerechnet. Das hat persönlich auch ein bisschen was mit meinem Ästhetik, ne, also Verständnis einfach zu tun. Ich kann mit den Sachen, die halt im deutschen Fußball ein bisschen härter gewertet werden, nicht so viel anfangen. Aber das ist halt dann subjektiv in dem Fall.
Also wir reden jetzt nicht von der individuellen Stärke, sondern von der Art, ob sie modernen Fußball spielen.
Richtig.
Okay.
Also wenn jetzt eine Bundesliga-Mannschaft, eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft gegen eine durchschnittliche Ligue 1-Mannschaft spielt, keine Ahnung, halte ich wahrscheinlich auch wieder für ein Toss-Up-Ding. Also ne, Münzwurf, wer das Ding gewinnt, kommt drauf an, welche Mannschaft ist das genau. Weil auch da gibt es so ein kleines bisschen halt taktische Varianz. Aber das ist, was die Ansehnlichkeit der ganzen Geschichte angeht, also wenn du wirklich einen ansehnlichen Fußball sehen willst, mit mehreren Aktionen hintereinander, die auch darauf führen, dass du halt vielleicht, weiß nicht, 10 Ballaktionen hast und dann hast du einen vernünftigen Torschuss oder so, da gibt's halt sehr, sehr viel mehr Aktionen in allen anderen Ligen außer der Bundesliga. Weil da gibt's so 3-4 Ballaktionen, dann entweder Ballverlust oder es wird einfach der Ball nach vorne gekloppt, dann wird ein Laufduell gemacht oder weiß der Geier nicht was. Aber auch das halt dann zumindest nicht auf dem Temponiveau, auf dem man das besser halt zum Beispiel in England sehen würde. Und das ist dann schon, irgendwie nicht so richtig. Und das ist einfach ein bisschen schade, weil die Bundesliga grundsätzlich auch die Möglichkeit dazu böte, halt so einen Fußball auch für Leute einfach ansehnlicher zu gestalten.
Wenn du jetzt die deutsche Bundesliga wahrscheinlich mit dem Wort Konterfußball oder sowas beschreiben würdest, ne? Ja. Mit welchem taktischen, singulären taktischen Begriff würdest du dann die anderen Ligen beschreiben?
Also ich finde nicht mal, dass Konterfußball derzeitig noch das ist, was in der Bundesliga am meisten greift, weil Konterfußball tendenziell in England schneller ist und auch teilweise in Italien sogar. Das, was in der Bundesliga am ehesten ist, ist so, also die Leute können relativ viel oder die Mannschaften können einiges, aber das ist alles, nahezu alles, was du in der Bundesliga hast, ist eine 7 von 10. Die können alles ein bisschen, aber nichts können die gut. Du hast nicht das eine Ballbesitzteam, du hast nicht, oder ne, diese eine Qualität darin, du bist keine riesige Dribbling-Liga, du bist keine Liga, die auf einer taktischen Ebene brillieren würde. Das ist einfach alles so ein kleines bisschen mal, aber nichts davon so gut, wie es sonst in anderen Ligen halt existent ist. Und das finde ich schade.
Also wirklich eine Pharma-Liga. Wie sagen Sie immer? Pharma-Liga?
Pharma-Liga? Ja, Farmers League.
Ja. Genau, da geht's dann um eine Bauernliga, aber das ist in dem Fall natürlich auch nicht hundertprozentig richtig.
Also ich muss auch sagen, die Spiele, also ich meine, ich gucke größtenteils Werder und wenn Werder nicht spielt, halt auch in andere Spiele rein. Ich muss echt sagen, dass das spielerische Niveau, also wir haben gerade Augsburg gegen Dortmund geguckt und Dortmund ist ja eine Top-Mannschaft aktuell in Deutschland von der,
ja, aber
von der Tabellensituation her, sage ja. ich. Ja, ja. Und das war ein solcher Anti-Kick gegen das Augsburg, was irgendwie gegen alles und jeden verloren hat. Gegen, wie viel haben sie gegen letzte Woche gegen Leipzig gekriegt? 7, 6 oder 7?
6.
Ja. 6, ne? Pokal ausgeschieden gegen Bochum. Und dann kommt Dortmund und gewinnt durch einen individuellen Abwehrfehler 1-0 in einem furchtbaren Fußballspiel. Und ich muss auch sagen, Werder gegen Mainz, Werder gegen Union letzte Woche, oh, also
Anti-Kick.
Oh, ein Furcht. Bono beurteilt das anders als ich, weißt du, weil ich finde ein Fußballspiel gut, wenn es geile Strafraumszenen gibt, wenn es Offensivfußball gibt und
Bono hin und her geht.
Ja, genau. Also wenn irgendwas Geiles passiert einfach. Und Bono sieht das halt irgendwie taktisch und sagt dann, ja, aber bei Werder siehst du halt, da ist das Steffensystem und das hat Hand und Fuß. Und ich sehe einfach nur ein unglaublich langweiliges Bundesligaspiel. So, aber ja.
Bono genießt so ein bisschen mit dem Taschenrechner, ne?
Ja. Schon eher, ja.
Dankeschön.
Ja, und Steve ist halt eher so auf Roulette hinaus.
Ich muss einfach geile Torchancen sehen und das war nämlich. Weil, also, Werder, ich hab's in unsere Themenübersicht geschrieben, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Mit so einem Spiel hast du gegen St. Pauli gewonnen, auch ähnliches Niveau, also ganz, also mit super wenigen Highlights. Du spielst zwar immer zu null, aber es ist halt, also als Fan ist es halt schwer zu ertragen. Und dasselbe Spiel war gegen Union, gegen auswärts in Heidenheim. Ja, Bruno sagt, haben wir Glück.
Okay. Bitte? Also Union fand ich ja sogar okay. Also ich finde, ne, Union spielt definitiv auch unter Steffen Baumgart und also die haben auch schon vorher eigentlich mehr oder minder Terroristenfußball gespielt. Aber das ist, also ich fand das trotzdem von Werder Seite eigentlich in Ordnung. So, das war nicht so mega geil, aber du hast da schon immer so 6, 7 Ballaktionen hintereinander gehabt mit vernünftigen Laufwegen, mit ein paar Passwegen, mit so ein paar Strukturen, wo du gesehen hast, alles klar, da greifen Muster aus dem Training im Spiel selber. Und das sind halt Sachen, die siehst du halt bei relativ vielen anderen Mannschaften schlicht und ergreifend nicht. Klar, das ist jetzt auch kein übertrieben hohes Niveau gewesen bei Werder, habe ich ja, ne, wir haben das ja auch gemeinsam gesehen, hatte ich da glaube ich auch schon angemerkt, weil das auch ein bisschen illusorisch ist natürlich, weil der ganze Kader eben so in der Art und Weise vielleicht erst seit 2 Monaten steht und teilweise sind auch mal Leute verletzt und weiß der Geil nicht was. Sowas braucht nun mal Zeit, wenn du anfängst, irgendwie so eine fußballerische Idee auch zu entwickeln. Und Zeit ist halt das, was den Leuten auch in diesem Geschäft halt mit am wenigsten gegeben wird. Das gehört ja zur ganzen Realität dazu. Aber da sind zumindest hinreichend Ansätze vorhanden und auch für mich definitiv sehbar gewesen, als dass ich gedacht habe, yo, mit diesem Spiel konnte man also zumindest ein kleines bisschen Spaß auch haben. Sicherlich ist das auch wieder, ne, die Frage halt von Ästhetik, weil die ganz großen Torchancen gab es jetzt nicht die ganze Zeit, aber das ist etwas, was für mich auch nicht so unbedingt erheblich ist. Wenn ich ein paar gute Ballkontakte sehe, wenn ich sehe, wie Entscheidungen getroffen werden halt, ne, im eigenen Ballbesitz und auch vielleicht ohne Ballbesitz, dann bin ich da schon einigermaßen glücklich mit, weil wenn das gut ist, klar, ich will gute Entscheidungen sehen. Das ist es.
In Heidenheim haben wir nur 2-2 gespielt, obwohl Heidenheim, ja, das sehen wir auch und Bono sagt, es ist sehr, sehr glücklich für Werder. Ja, aber wenn du beim Stand von 2-2 in den letzten 10 Minuten 200-prozentige Chancen hast, die du vergibst, dann ist das natürlich schon ein bisschen glücklich für Heidenheim. So, so sehe ich das, weil Boniface den Kopfball und das Riesending von Starge oder Stay, wie er genannt wird, ich nenne ihn immer Storge. Storge. Da musst du eine von machen, beziehungsweise so dämlich den Ausgleich kriegen, mehr oder weniger aus dem Nichts. Da hatten wir sie nämlich eigentlich schon im eingeschnürt, beziehungsweise im Paket. Ja, also erste Halbzeit war Heidenheim drückend überlegen, hatte viele Chancen. Und da war es sehr schmeichelhaft für uns irgendwie, dass wir da kein Tor gekriegt haben. Aber ja, also Werder macht momentan Punkte, aber spielt halt echt nicht schön. Wir spielen morgen in Mainz, auch ein Spiel, wo man eigentlich Punkte mitnehmen könnte. Ich bin gespannt, was da spielerisch bei rumkommt. Ich werde jetzt morgen ist Leo da, wird so mit einem Auge gucken können. Aber ich bin gespannt, was ich sehe. Ja. Haben wir noch irgendwas anderes?
Ursprungsprognose. Werder landet vorm HSV. Trifft sie noch zu, oder?
Oh, oh.
Ist noch ein bisschen früh, um da, glaube ich, klar drüber reden zu können, weil der HSV halt jetzt in den letzten Wochen angefangen hat, eine vernünftige Idee von, oder eine teilweise vernünftige Idee von Fußball zu entwickeln in der Bundesliga. Was genauso unangenehm für mich ist, wie für, glaube ich, relativ viele andere Leute, die es nicht unbedingt mit dem HSV halten. Aber, also, ne, das ist halt, ja, wenn die leider diesen Plan jetzt weiterverfolgen, und es sah zumindest auch danach aus, dass eben diese eine Woche, wo sie relativ gut angefangen haben, Fußball zu spielen, jetzt nicht ein Ausrutscher ist, sondern die Idee, Capaldo weiterhin als Spielmacher quasi in der defensiven Dreierkette hinten zu behalten und dann halt davon raus Sachen aufzuarbeiten, sodass du dann Lokonga, ne, den du ja von Arsenal geholt hast, ins Mittelfeld stecken kannst. Du kannst auch Fabio Vera kannst jetzt wieder ins Mittelfeld dann reintun, weil diese spielerische Qualität halt von hinten heraus dann auch kommt, und du hast vorne drin nicht einfach nur Davy Selk oder Josef Paulsen, sondern du machst das mit Königsdörfer, der sich dann auch noch mit ins Mittelfeld fallen lässt, und dann können die Leute von den Flügeln mit richtig viel Tempo reinkommen, was die ja auch definitiv haben beim HSV. Sehr viel mehr können die nicht als einfach dieses Tempo, aber wenn sie halt nur dieses Tempo einsetzen müssen, spielt denen das ja maximal in die Karten auch. Und das kann halt leider auch relativ gut funktionieren. Also da würde ich jetzt gerade keine Prognose abgeben wollen.
Tust du mir das an?
Es liegt nicht an mir. Ich mache nicht die Aufstellung des HSV, Bruder. Das ist nicht so leid mir das tut.
Steve, warum tut er das?
Ja, wir warten mal ab. Der HSV ist halt der HSV und der schafft schon. Also mal gucken, ob der Trainer es nicht schafft, irgendwie das wieder zu ändern und wieder in die andere Richtung. Also ich, keine Ahnung. Der HSV ist halt der HSV. Der schafft es auch immer, sich selber irgendwie kaputt zu machen. Zumindest hatte das viele, viele, viele Jahre, sich selbst zu sabotieren. Und ich bin da ganz optimistisch, dass sie das wieder schaffen werden irgendwie. Weil sie gewinnen ihre Spiele ja nicht, ne? Also jetzt im Pokal in Heidenheim 2-1 nur gewonnen. Aber in der Bundesliga haben sie es immer geschafft, gut zu spielen und trotzdem zu verlieren. Ne? Von daher, das wollen sie mal so weitermachen, gerne. Hoffe ich. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir am Ende vom HSV liegen, landen werden. Vor allen Dingen, wenn das Steffensystem mal richtig greift und wir richtig anfangen, guten und attraktiven Fußball zu spielen. Naja, dann haben wir noch was mit Fußball, Bono, wo du sagst, das müssen wir noch kurz erwähnen hier. Bayern wird Meister, morgen gegen Leverkusen. Du tippst Auswärtssieg, Sensation. Ich tippe 3-0 für Bayern München, habe aber einen Wettschein darauf gemacht. Was haben wir getippt? Bayern verliert zu Hause gegen Leverkusen, Stuttgart gewinnt bei Red Bull und Pauli gewinnt gegen Gladbach. Das ist unser Wettschein, oder was heißt unser, mein Wettschein, ne?
Ich nehme es an, dass du das gemacht hast, ja. Also ja. Ich kann ja nicht für dich sprechen.
Du hast mich ja dazu angeregt.
Gewiss, ja.
Und ich bin mal gespannt. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Bayern gegen Leverkusen verliert. Aber du hast ja deine taktischen Gründe dafür, warum du das denkst.
Stimmt.
Ja. Gut, dann gehen wir weiter und sind bei WWE Saturday Night's Main Event, was am Samstag kommt, auf NBC. Das kann man nicht auf Netflix sehen, für alle, die denken, ja, geil und so. Also müsst ihr NBC für haben. Oder in Deutschland zeigt es, glaube ich, hier, wie heißt dieses ProSieben-Portal?
News.
Was?
Die WWE haben nicht mit denen angefangen? Nee.
Wie heißt es denn? Warte mal. Seven, nee, wie heißt das Streaming-Portal von Join. Auf Join gibt's das, glaube ich, live zu sehen. Wenn ihr Join-Premium-Kunden seid. Die Karte ist ganz interessant, weil, also bis auf Cody Rhodes gegen Drew McIntyre, was wirklich, oh, ich weiß auch nicht, ey, hat man denn nichts Besseres für seinen QB1 als immer solche Pfeifen? Also nach John Cena bisher wirklich, also gar nichts, was irgendwie interessant wäre in Sachen Cody Rhodes. Aber es ist gut. Das ist für mich so das am wenigsten interessanteste Match, irgendwie Cody Rhodes gegen Drew McIntyre. Worauf ich mich am meisten freue, ist CM Punk gegen Jey Uso. Irgendwie zwei Faces irgendwie, wobei Jey ja so leichte Tendenzrichtung hier macht und Stress mit seinem Bruder hat. Ich hoffe natürlich auf einen Titelgewinn für CM Punk. Für alle, die jetzt länger nicht verfolgt haben, Seth Rollins hat seinen Titel niederlegen müssen, weil er halt verletzt ist. Im Prinzip war der Grund dafür, man hat es so verpackt, dass halt seine Vision, also Bron Breakker und wie heißt der andere, der Digge, dass die gegen ihn geturnt sind. Bron Breakker und Bronson Reed. So, jetzt haben wir's. So, die sind gegen ihn geturnt und er ist jetzt voll, also was ich gelesen habe, 6 Monate raus sein. Das heißt, sein Titel war vakant und Punk hat einen Titelkampf sich erarbeitet. Und für Jey Uso gab's dann ein Vierer-Match, wer gegen Punk antritt, und dadurch haben wir diesen interessanten Main-Event. Interessant könnte auch Tiffy Stratton werden gegen Jade Cargill. Jade Cargill ist jetzt hier geturnt. Finde ich sowieso viel geiler, war sie bei AEW auch. Ich mag Tiffy Stratton sehr, aber ich würde mir wünschen, dass da mal irgendwas passiert. Und Jade Cargill als Heel-Champ könnte ganz interessant werden. Und das Match, worauf ich mich auch sehr freue, ist Dirty Dom irgendwie, der auch so eine Grauzone Dirty belegt. Dirty Dominic Mysterio.
Dirty Dominic klingt wie jemand, der Arsch frisst in Pornos. Also ganz ehrlich. Also,
what the fuck? So ein Typ ist das auch.
Aber also, der ist, also eigentlich ist er ein Böser. Aber alle bejubeln ihn.
Weil er halt so gerne Arsch frisst.
Die WWE ist sich selber nicht so sicher, wie sie ihn einsetzt, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie, das wurde sehr, sehr schön vorbereitet. Nach langer Zeit mal wieder. Jetzt das Triple Threat Match für den Intercontinental-Titel. Penta und Rusev sind auch dabei. Und das hat die WWE echt gut aufgebaut. Also momentan geht der Trend klar nach oben bei der WWE. Ich freue mich wieder richtig auf die Shows. Gleich noch, wir nehmen am Freitagabend auf, ja, normalerweise, wenn Dennis nicht gerade irgendwie allein zu Hause ist. Da gibt's natürlich nachher noch SmackDown. Aber ja, vor einem Pay-Per-View oder vor einem Groß-Event ist das meistens ziemlich mau. Aber die Tendenz von ganz unten, unerträgliche Shows, zu, es wird langsam besser, ist auch nicht so, ist nicht so hoch. Ja, also wir warten mal ab, ob das anhält. Aber momentan, ich freue mich drauf, ich werde morgen reingucken. Und ja, das nur kurz dazu. Wir machen ja auch mal ein bisschen Wrestling.
Warum heute nicht?
Dann hat Dennis eine Menge in unseren Gaming-Bereich reingeschrieben. Dennis, wo möchtest du anfangen? Battlefield 6?
Oh, Alter, Battlefield 6, ne? Der Release. Es war so geil. Es hat so endlich viel Spaß gemacht. Ich habe ja da die YouTube-Szene von Rambo 4 reingelinkt. Das war original ich die 48 Stunden nach Release. Wann immer ich Zeit hatte und wenn ich irgendwie die Kinder vielleicht mal einen Moment früher ins Bett bekommen, habe ich Battlefield 6 gespielt. Es hat so viel Spaß gemacht. Es ist genau der richtig dumme Grind, der es sein soll. Es ist wirklich sensationell gut. Falls ihr es noch nicht gespielt habt, ich habe es mir zum Beispiel über EA Play oder wie das heißt, diese Subscription für 17 Euro geholt, weil ich dachte, oh, 80 Euro, so lange spielst du es dann auch nicht. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß.
Das freut mich. Das Wichtigste.
Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der da drauf steht. Das ist quasi wie so ein Best-of-Mash aus Battlefield 3 und Battlefield 4, ohne diese dämlichen Corporate-Entscheidungen, die auf Excel-Tabellen getroffen werden für Hero-Shooter verkauft sich gut, mach mal im Battlefield. War wirklich, also es läuft auch richtig gut. Ich habe allerdings dasselbe Problem wie viele Leute. Irgendwann hat das Spiel jetzt so ein Memory-Leak und dann muss das Spiel einfach nur an ausmachen und dann ist das gefixt, aber ansonsten läuft das wirklich butterweich. Super geil.
Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Ich habe nur 2 richtige. Das wollte ich gerne
wieder die falschen Zahlen einfach. Ne?
Wieder die falschen Zahlen. Ich krieg's einfach nicht
auf die Reihe. Ich spreche wieder so mit dir auch.
Ja. Aber Leo
und ich. Einfach die richtigen wollen.
Leo und ich haben beim Rubbel-Lotto 10 Euro gewonnen. Und Leo war der König. Also der ging da raus wie der König. Das war total süß. Wir haben einfach mal für 1 Euro so ein Rubbel los und dann bam, 10 Euro. Und dann waren wir die Kings of Leon, waren wir.
Geil.
Gut, dann eSports Bootcamp bei BIG. Wahnsinn, war das geil. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Ich war von der Arbeit aus in Berlin bei BIG, also Berlin International Gaming. Und das war mein erstes Mal, dass ich mit so eSports Profis hinter der Szene so abgehangen habe und mir deren Trainingsräume angeguckt habe und was weiß ich nicht. Ich fand das so geil. Es war so eine coole Zeit. Wir sind hinterher noch mit Frederik Lau und Kida Kodor Ramadan, weil Frederik Lau ist ein Fan von Big, beziehungsweise von einem der Ex-Spieler, der Blizzard heißt. Wir sind rein zu ihm reingelaufen und so weiter. Dann habe ich mit denen noch einen Burger gegessen. Es war so geil. Ich kann es nur empfehlen. Was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, ist, so als E-Sports-Organisation in meinem Verstand machen die ja nicht unendlich viel Geld. Ich weiß, das ist ein großes Business und die verdienen auch gutes Geld. Aber es sind ja keine Fußballer, ne? Das sind ja nicht mal, keine Ahnung, Eishockeyspieler oder so gefühlt. Aber die machen echt dickes Geld. Und was ich halt so richtig cool fand, ist, die haben so ein dreistöckiges Riesenbüro in Berlin. Und in der Mitte haben die dann gemerkt, ey, wir bauen hier sowieso Trainings- und Schlafräume rein. Wenn wir das noch ein bisschen professioneller machen, dann kannst du die mieten. Und die hatten jetzt kurz, bevor ich da war, 2 Wochen vorher, hat einer der, ich sag mal, Sales Manager oder so, hat eine Bachelor-Party verkauft, dass die da an einem Abend halt spielen konnten gegeneinander. Und ein anderer hat auch eine Bachelor-Party verkauft und die wussten das nicht, unabhängig voneinander. Und dann kommen da halt 10 Leute an, also 5 Freunde und nochmal 5 Freunde. Und dann haben die einfach so ein Stand-off, weil jeder von denen dachte, er ist alleine da und hat eine Bachelor-Party. Und dann hat sich das in Counter-Strike-Must-Turnier geändert und ich stell mir das so geil vor. Jetzt versuche ich, dass wir auf Arbeit unsere Firmenfeier da machen. Weil ich habe übelst Bock, die ganze Office-Assistenz in Counter-Strike einmal so richtig durchs Büro zu schleudern. Da werden Gehaltserhöhungen gegen mich im One-on-One auf Dust gestroffen. Treffen wir uns in der Mitte. Oder auf A-Lang.
A-Lang war richtig dran, Alter.
Ich fand das so geil. Dann dachte ich, Bono hat bestimmt auch irgendwelche coolen E-Sport-Geschichten, die er da so hinter der Szene erlebt hat und so weiter.
Ja, BIG ist ja auch gemacht worden damals von Gobbi unter anderem und vom Lenzer, ne? Also von Christian Lenz, der ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ganz da. Aber der war, glaube ich, einer der ersten CEOs da, die haben da angefangen, das zu machen. Und diese Gründungsleute, die kenne ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das fand ich damals bei einem Faculty seit 15 Jahren und der Lenz, der wohnt hier sowieso in Rüsselsheim, mit dem bin ich hier schon Fußball gucken gegangen, einfach privat. Insofern, ja. Also, ne, und E-Sport-Bootcamp und klar, ne, das sind, gut, vor 15 Jahren waren das noch ein bisschen andere technische Voraussetzungen, als das jetzt so der Fall ist. Aber von, also, ne, dieser Form von Atmosphäre und so, alles, was du da hast, das ist einfach geil. Das macht nur Spaß, wenn du da Leute halt wirklich über ein paar Tage hinweg hast und dann arbeitet ihr wirklich, ne, dann trainiert ihr oder je nachdem, es gibt auch Leute, die haben dann einfach nur Spaß, aber dann, ne, kannst du zwischendrin ja trotz alledem mit den ganzen Jungs immer auch noch was Spannendes machen, gerade wenn das halt innerhalb von einer relativ großen Stadt gelegen ist. Und da habe ich mich dann auch sehr, sehr gerne auch in unterschiedliche Planungen einfach damals schon vertieft. Sei es jetzt eben, man geht mal in eine Soccerhalle und dann gehen wir noch zusammen was essen und so ein Zeug. Und dann geht's halt abends wieder an den Rechner, ne? Ist halt so. So. Ist jetzt gebucht fürs Wochenende, also jetzt muss auch ordentlich da reingeballert werden. Und wenn ihr weiterhin keine Tore nach Eckstößen macht, dann hau ich euch.
Lass uns mal so ein Ding mieten und da zu dritten Wochenende einschließen und einfach nur rumballern und toben und auf Warcraft 3 Tower Defense Maps richtig fetzen. Das ist ja auch geil. Steve, was wäre dein bevorzugtes LAN-Spiel?
Ich habe keine Ahnung.
WoW wahrscheinlich einfach oder Diablo.
Was sonst?
Diablo 2.
Ich habe ja nur, ja genau, Diablo 2 von das null an.
Nicht mal Blobby Wolli oder so. Junge, siehst du, so nebenbei
bin ich dabei.
Blobby Wolli ist doch nicht wie hier. Was
denn? Blobby Wolli.
Mit der geheimen Bauchfalten-Schmettertechnik.
Junge, Blobby Wolli direkt auf 16-fache Geschwindigkeit gedreht. So haben wir das früher gemacht. Das ist der harte Preis.
Ey, das war auf dieser einen GameStar-Demo drauf und ich weiß nicht, wie die das bekommen haben. Ich würde dafür heute richtig Geld ausgeben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, so kläre ich mit meinen Kindern demnächst die Streitigkeiten hier zu Hause. Es wird in Blobby Wolli ausgetragen. Mano y Mano. Es formt Charakter, das Spiel. Das ist das wahre Spiel der PC-Straße.
Das haben wir schon früher auf unseren LAN-Partys gespielt, ne?
Ja, natürlich. Als ihr
noch gar nicht. Ja. Da wart ihr noch gar nicht geboren.
Klar.
Ein oder zwei wart ihr vielleicht.
Nee, also Blobby Wolli, das wir meinen.
Da habe ich schon ein oder zwei Titel geholt, vielleicht.
Ja, so.
So nämlich.
Macher, Bruno, Macher. Ja,
also ich rede vom ersten Blobby Wolli, was es gab. Da war ich vielleicht so 16 oder so.
Ich kenne nur das, was auf dieser GameStar-Demo halt drauf war, keine Ahnung.
Gibt's da ein neues?
Nee. Oh, das ist Jahre her, das gab 2000 oder so.
Blobby Wolli,
ja, genau. Das halt mit dem Strand-Setting.
Genau. Mit den vielen schönen bunten Farben irgendwie in der Schrift.
Ja. Das war ein geiles Spiel.
Ich weiß es einfach nicht mehr ganz genau. Aber ich weiß, dass wir es bei unseren LAN-Partys gezockt haben. Ist auch egal. Ja. Ark Raiders.
Warte, vielleicht kann die Community noch mal reinschreiben, was deren Lieblings-LAN-Party-Spiel wäre. In welchen Spielen sie dich vielleicht herausfordern würden, wenn wir uns mal da mit der Community für eine Woche einschließen. Was ist euer bevorzugtes LAN-Essen? Das können wir hier jetzt mal direkt klären. Es gibt da nämlich nur eine korrekte Antwort. Essen of Choice, wenn ihr auf einer LAN-Party seid.
Da habe ich einen Trick gelernt, ne, vor 15 Jahren. Der hat mir damals die Augen geöffnet. Aber ich weiß nicht, soll ich das jetzt einfach, ich sag's jetzt einfach, ne? Und zwar jemand, der gesagt hat, wisst ihr was, Leute, Tiefkühlpizza? Also das haben die dann halt zu Hause gemacht. So, das Entscheidende ist, gut, du kannst es auch als Lieferpizza oder so nehmen, aber das Wesentliche, um das ganze Ding vernünftig essen zu können, du klappst die in der Mitte einfach und dann futterst du die so direkt aus der Hand. Dann brauchst du keinen Teller.
Das klingt vollkommen korrekt und ganz ehrlich, das mache ich auch heute noch ab und an.
Ne? Aber dieser Tipp, der hat meinen Blick und mein Leben verändert, wirklich. Ich dachte so, Bruder, was? Und der so, nee, er macht das halt dann einfach. Und dann dachte ich so, okay, probiere ich auch. Und
er macht das einfach. Der original jemals erst existierende Macher in der Historie Deutschlands ist der Dude, der bei Bono einfach eine Pizza gefaltet hat. Ja, Macher. Absolute Legende, dieser Typ. Steve, was würdest du denn auf einer LAN-Party essen? Du sitzt da mit Bono und mir seit 6 Stunden in einem Raum. Die Dämpfe wachsen.
Boah, nee, das schaff ich nicht. Wirklich, Steve Krümmer ist so am Furzen. Das geht nicht, Bruder.
Das stimmt nicht.
Wir brauchen einen so großen Raum. Der muss so krank die ganze Zeit durchgelüftet sein.
Was kann das denn heißen?
Und ich bin derjenige, der am weitesten von Steve weg sitzt, bitte.
Boah, das ist Mobbing, was du hier machst. Also ich hab Bock auf türkisch Pizza, ein bisschen scharf, weißt du?
Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich würde immer eine Pizza nehmen.
Die Frage ist, Kalb oder Lamm?
Kalb.
Ja, warte mal. Pute. Pute ist auch mal eine Möglichkeit, oder? Ich mag es am liebsten Putenfleisch, glaube ich. Ja, da habe ich Bock drauf. Oder einen schönen Döner. Aber muss lecker sein.
Ich grüße an dieser Stelle mal meinen Kollegen Alexander. Wenn du so 15, 16 bist, du hast ja kein Geld mehr. Erstmal musst du hoffen, dass dein Vater oder deine Mutter dich von einem Dorf ins andere fährt im Fiat Punto. Ne? Und du schleppst da deinen 24-Zoll Röhrenmonitor. Und dann musst du hoffen, dass die dir einen Zehner in der Hand drücken, dass du mit den anderen zusammen Pizza bestellen kannst. Oder es trifft dich mal so wie meinen Kollegen Alexander, da wollte die Mutter einfach mal ein Exempel statuieren, dass der nicht jede Woche 10 Euro für eine Pizza haben kann oder 10 Mark dann wahrscheinlich noch. Und die hat ihm dann einfach so eine Packung gefrorenen Fisch mitgegeben.
Wow.
Gefrorener Fisch.
Ja, hier so eine Schlemmerterrine oder wie das heißt. Schlemmerterrine. Okay. Aber das Ding war so hart gefroren, dass während wir alle unsere Pizzen halt bestellt haben, und er wollte aber auch jetzt möglichst zeitig essen, hat er sich gedacht, er ist jetzt clever und legt dann das Schlemmerfilet oben auf den Röhrenmonitor.
Oh nein.
Und nach so 15 Gott. Minuten ist der Röhrenmonitor kaputt gegangen, weil das ganze Wasser halt runtergetropft ist. Ja, und dann war die LAN für ihn vorbei. An dieser Stelle Grüße gehen raus an dich, Alexander. Es war ein Macher-Move, aber er war nicht der Beste.
Nicht gut, nicht durchdacht. Ja. Wow. Ja. Gut, aber Dennis, du hast Ark Raiders gespielt. Alle sprechen davon, wie geil das ist. Aber ja, es ist ein Shooter, von da bin ich schon wieder raus. Was ist so geil daran?
Ich hab's noch nicht geschafft zu spielen, deswegen steht er ja drin. Na, hoffentlich habe ich es geschafft, das schon zu spielen. Ist halt ein Extraction-Shooter. Ich denke, hier in der Community werden es auch viele Leute spielen. Tarkov ist halt der Genre-Standard, First Person, ist sehr kompliziert, ist sehr langsam, hat aber ganz tolle Mechaniken und vor allen Dingen Animationen. Sounddesign ist fragwürdig. Und Ark Raiders macht quasi das Ganze in Third Person und ein bisschen leichter. Und das muss man halt mögen oder man kann es sein lassen. Ich finde diesen 80er-Jahre-Retro-Synthwave-Stil unheimlich geil. Ich finde das Setting in Italien geil. Sounddesign ist sehr, 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 sehr gut. Und die Mechaniken sind so weit dumped down, dass es sich jetzt nicht trivial anfühlt, aber auch nicht, als müsste ich Physikstudium hinter mich bringen, wie in Tarkov. Und dementsprechend sind sehr, sehr viele Leute daran interessiert und aus irgendeinem Grund scheint auch die Industrie ja dieses Extraction-Shooter-Ding als das nächste mögliche Battle Royale identifiziert zu haben und jeder versucht sich momentan da dran. Die Macher von Destiny bringen Marathon, heißt das, glaube ich,
raus. Was ist denn ein Extraction-Shooter? Sagt mir gar nichts.
Mehr als du Shooter gehst rein, bringst Loot mit, also deine Waffen oder so, oder hast zufälligen Loot dabei. Und dann gehst du halt auf der Map rum, versuchst Loot zu finden, den du wieder mit aus der Lobby rausnimmst. Und dabei kannst du sowohl auf Player-Controlled Characters treffen, also PvP, oder auf NPCs, die alle hostile sind. Und das ist dann halt die feine Mechanik. Du versuchst, dich da so durchzukämpfen. Ich denke, Ark Raiders könnte dir sogar Spaß machen, Steve, weil es Third Person ist und damit in Kategorie Fortnite fällt, ne? Das kannst du ja spielen. Ich denke, es könnte dir Spaß machen, wenn man es halt zusammenspielt und weil nicht die ganze Zeit Halligalli PvP ist, sondern du suchst dir die Kämpfe, du musst sie nicht suchen. Manchmal treffen dich die Kämpfe überraschend, aber das muss nicht immer der Fall sein. Und du hast natürlich die super tolle Alternative, auch einfach allem aus dem Weg zu gehen, zu looten und die NPCs, wo es auch Raid-Bosse drunter gibt, auf der Map zu finden. Und so weiter. Also es ist einfach ein schöner Misch, von dem ich sagen würde, es ist leider zur falschen Zeit released worden und sitzt mitten zwischen Call of Duty und Battlefield. Battlefield hat sogar gestern Battle Royale gelauncht. Und vor allen Dingen ist das Spiel mit 40 Euro als ein Entry-Fee. Und das müsste eigentlich der Kernaudience, die du vielleicht versuchst anzulocken, missfallen. Daher denke ich, dass die 40 Euro, es sollte auch ursprünglich Free-to-Play sein, ist ein Finanzierungsproblem. Ich denke, die haben sich übernommen, kamen nicht mehr aus dem Release-Fenster raus, mussten releasen, es musste ein Preis drauf geklatscht werden und in 6 Monaten oder 12 Monaten ist Free-to-Play. Aber es sieht trotzdem geil aus. Es ist, keine Ahnung, ich habe es halt Server-Slam ein ganz kleines bisschen gespielt, aber den Release habe ich noch nicht gespielt. Ja, okay. Aber ich habe Interesse.
Gut. Dann vielleicht das wichtigste Thema hier, obwohl quasi, keine Ahnung, muss man ja auch nicht gewichten, WoW auf der nächsten Xbox-Konsole spielbar, auch die anderen Blizzard-Games scheinbar, gab ein Interview, wo das announced wurde, und das nächste Xbox soll wohl einfach ein PC sein. Aber warum nennt man es denn noch Xbox? Ich weiß nicht, ob dieses Konzept funktionieren wird. Dennis, was ist deine Meinung dazu?
Ich denke, die Xbox muss sich entwickeln in eine Richtung Mini-vorkonfigurierter PC wahrscheinlich, um sich abzugrenzen mittlerweile. Vielleicht mit dem HUD-Overhaul und so weiter, aber ich denke, das werden Technik-Freaks besser einschätzen als ich. Aber dass es halt WoW auf dem Controller geben wird, das haben wir ja alle kommen sehen, ne?
Ja, ja.
Also, das ist ja nun wirklich keine Überraschung so. Ich finde es aber nicht schlimm.
Scheinbar haben die ja Ärger mit den ganzen Add-on-Machern, weil irgendwie das neue Add-on wohl ziemlich viele Dinge unspielbar machen wird. Oder auf jeden Fall, weil die Add-ons nicht mehr so funktionieren wie vorher. Und das ist wohl auch auf Hinblick für den Konsolen-Release so angedacht. Und ein großes Add-on nach dem anderen sagt, ja, dann macht euren Scheiß alleine, Blizzard, aktuell, ne, und steigen aus. Also die ganzen bekannten Dinger. Und daher, ja, aber gut, Blizzard scheißt auf alles. Man hat das schon länger geahnt, dass bald ein Konsolen-Release bevorsteht. Mich erstaunt es fast schon ein bisschen, dass es noch so lange dauert. Aber okay, ja, wann soll die nächste Konsole rauskommen? 2027, glaube ich? Statt auch noch ein Interview. Ich meine 2027. Das sind noch 2 Jahre, also, naja, gut. Über Blizzard braucht man auch
nicht. Aber WoW hat halt ein Neukundenproblem, ne? Also, es ist wie es ist, du musst ja
irgendwie. Man versucht über die Konsole neue Leute ranzukriegen, ja?
Genau. Oder Altakquise, einen Bestandskunden wieder zurückzurufen. Wenn du es nicht schaffst, die auf den PC zurückzuholen, aber du verlässliche Daten hast, dass die das Medium gewechselt haben, dann ziehen die einfach nur hinterher. Weißt du?
Aber du schenkst halt dein Spiel weg, ne? Das ist ja halt das Problem. Es ist jetzt so zu trivialisieren, wie es jetzt ist. Dieses One, also ich habe jetzt ein, 2 Wochen Legion Remix gespielt, das hat mir echt Spaß gemacht. Aber irgendwie diese Ein-Button-Taste, das ist halt nicht mehr mein WoW, ne? Das ist halt einfach ist halt so trivialisiert.
Auf der anderen Seite, ne? Die haben ja genug Purchase-Surveys und die werden sich ja hoffentlich Gedanken darüber gemacht haben, warum die tun, was die tun. Vielleicht ist es auch der richtige Weg, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich könnte mir aber auch genauso gut vorstellen, dass das wieder mal so ein Excel-Move ist. Irgendwo sitzt irgendwo in der Chefetage jemand, dessen Enkel er Xbox spielt, und er hat ihn gefragt, warum spielst du nicht auf dem PC? Und er sagt ihm, ja, PC kacke. Aber wenn WoW auf dem Xbox wäre, würde zu machen, und so werden ja auch viele Entscheidungen getroffen, ne? Kann ja, auch sein.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie es mit WoW weitergeht. Ich bin mittlerweile so anti-Blizzard. Was will ich denn eigentlich, ne? Ich spiele immer noch Diablo, ich spiele immer noch WoW. Ich bin das perfekte Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Aber ich bin wirklich so salty, was Blizzard angeht, und wünsche denen echt mittlerweile nur das Schlechteste. Ich bin ganz ehrlich. Was natürlich ein Widerspruch in sich ist, aber also, D4 haben sie an die Wand gefahren, jetzt für mich haben sie jetzt WoW an die Wand gefahren mit dem Ein-Klick-Button. Was soll noch kommen, ne? Aber gut.
Hätte ich den Ein-Klick-Button echt so sehr? Also benutzt du den gar nicht selber?
Doch, ich benutze den, weil er da ist. So, man kann dann immer wieder kommen und dann, ja, dann benutze ihn doch nicht. Ja, wenn er da ist, benutzt man ihn irgendwie. Ja, geil, ja, ich kann ihn darauf verzichten. Und dann, wenn er da ist, benutzt man ihn auch. So ist es einfach. Und es ist einfach so trivialisiert, der macht halt alles für dich, ne, irgendwie. Es ist halt deprimierend. Und also, ich hatte auch nicht, also ich habe jetzt einen Schamanen gespielt, einen Mili-Schamanen, und ja, es fehlt halt einfach völlig diese Bindung zu dem Charakter und zu den Spells, den du vorher hattest. Wie gesagt, benutze ihn nicht, kann man natürlich machen, aber er ist ja nun mal da und alle anderen benutzen ihn, von daher. Was will ich eigentlich? Ich werde das nächste Addon auch spielen. Aber ja, ich wünsche Blizzard mittlerweile nur noch das Schlechteste. Ich bin ganz ehrlich.
Okay. Sympathisch.
Crusader Kings 3. Ein DLC ist rausgekommen. Bono und der knallt, sagst du.
Ja, tut's. Also ist jetzt Crusader Kings 3. All Under Heaven heißt das ganze Ding. Ist die große Erweiterung, die, ne, dieses sehr, sehr tiefe auch Strategiespiel für diesen Zyklus für sich angekündigt hat. Also für jetzt, ich weiß gar nicht genau, ist das Season 3 oder Season 4 schon von Crusader Kings 3, aber das ist so immer was, wo sie so im Jahreszyklus halt anpreisen, okay, wann kommen ungefähr welche Erweiterungen für dieses Spiel, und da sind wir jetzt schon, ne, eben die ein oder andere Season drin. Und das Wesentliche, was jetzt gerade reingekommen ist, ist halt wirklich eine riesige Expansion in den asiatischen Raum. Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr große Länder halt mit China, mit Japan, mit allem, was so Indonesien und so weiter ausmacht. Also eine Erweiterung der Grundsatzkarte schon aus den ganzen anderen Teilen zuvor um ungefähr ein Drittel neues Land. Und da geht dann eben sehr, sehr viel Unterschiedliches mit einher, weil wir dann da auch unterschiedliche Mechaniken haben, wie die Dynastien damals funktioniert haben. Also diese ganzen Herrschaftssysteme, Leute, die da Bock haben, halt wirklich dann in dieses Roleplay reinzugehen und, ne, sich dann da auch im Rahmen halt dieses Strategiespiels so ein bisschen ausleben zu wollen und zu können, die sind halt jetzt sehr, sehr massiv gewachsen. Und das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Und das ist auch tatsächlich ohne irgendwelche größeren Bugs jedenfalls bisher irgendwie vonstatten gegangen, was ich auch wieder ein bisschen bemerkenswert finde in der heutigen Zeit. Hab da auch schon so ein paar Stunden drin verbracht und hab da definitiv schon genug Spaß drin, als dass ich alles andere da auch noch sehen will. Also das ist, für Leute, die sowieso schon große Crusader Kings 3-Fans sind, ist das definitiv eine riesen dicke Empfehlung. Kann ich sagen.
Gut. Das sind Crusader Kings. Und ist das so wie Stronghold, oder?
Ich ehrlich gesagt weiß ich nicht hundertprozentig, was Stronghold ist.
Du baust halt eine Burg auf.
Ja, nee, in dem Kontext nicht. Also es geht da schon wirklich um komplett so Welt. Also du hast da gegebenenfalls halt eine Stadt. Dann kannst du von dieser Stadt kannst du anfangen, unterschiedliche Gebäude da zu bauen. Dann kannst du da aus dieser Stadt kannst du es aber auch erweitern auf ein County. Kannst dann Großherzog werden, kannst irgendwie König werden. Du hast da unterschiedliche Regierungssysteme. Es kann alles von feudal sein. Es hat unterschiedliche Zeitfenster. Also ne, du fängst vielleicht irgendwie im Jahr 800 an. Da sieht die Welt halt einigermaßen historisch korrekt, jedenfalls abgebildet so aus, wie sie da im Spiel dann eben auch ist, mit den entsprechenden Religionen, mit den entsprechenden Kulturen, mit den entsprechenden Charakteren auch teilweise oder zu relativ großen Teilen dann eben so zum Jahrtausend. Dann kommen irgendwann ist auch, ne, halt mit drin, dass die Pest zum Beispiel da reinkommt und gegebenenfalls halt einen Haufen Sachen einfach komplett auf Null schraubt, also was so wohl Entwicklung angeht, als auch, ne, einfach grundsätzliche Bevölkerung, wie das in der Pestnummer ungefähr so der Fall war. Oder dass halt irgendwann der Angriff der Mongolen kommt oder so. Ne? Das ist halt so, diese ganzen Sachen sind da drin. Das ist eine riesige Weltstrategie. Und da auch, glaube ich, momentan das detailreichste Spiel, was es überhaupt am Markt gibt. Und dementsprechend interessant ist das halt gegebenenfalls auch für Leute, die richtig Bock haben, sich in sowas reinzunörden. Aber das ist, ja, ne, für die Leute, für die das eh schon bekannt ist, ist das wahrscheinlich sowieso was. Und wenn ihr denkt, jawohl, so ein richtig geiles Strategiespiel, so ein Rundenstrategiespiel, ihr könnt das auch im Multiplayer spielen. Es gibt eine sehr, sehr aktive Modder-Szene. Ich habe auch schon mehrfach in diesem Podcast, Marie, ne, was zu Crusader Kings 3 allgemein gesagt, weil es eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist auch. Für die Leute, ne, guckt euch halt einfach gegebenenfalls mal auf YouTube an, das ein oder andere Video, ob das was für euch sein könnte. Ich find's super. Ich find's entspannt und jetzt versuche ich einfach in China irgendwie meinen Einfluss ein bisschen größer zu machen, ne? Ist ja klar. Ja. Ich bin schon Minister.
Globalisierung macht ja. Globalisierung ist einfach nur ein Freund, ne?
Auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht, ja, aber. Ja, ne? Also eher so was Völkerverständigung angeht, vielleicht.
Die Beta des neuen Fußballmanagers ist komplett im Wasser, schreibst du. Was heißt das?
Die ist wirklich schlimm. Und zwar ist für alle Leute, die ne, so nicht sonderlich in dem Thema drin sind, sag ich mal kurz was: Der Football Manager findet jetzt seit Ewigkeiten halt schon bei Sports Interactive statt, also mittlerweile nicht mehr bei EA Sports. Die haben das vor 15 Jahren ungefähr oder vor jetzt etwas über 10 Jahren haben die das eingeschraubt. Und der Football Manager, ne, ist eben das jährlich erscheinende Fußball-Manager-Spiel, was eben virtuell dann rauskommt. Und das wird eben schon seit Ewigkeiten jetzt auch schon ne, entwickelt halt von Sports Interactive, /Sega. Und die haben da auch Ewigkeiten lang einen vergleichsweise guten Job gemacht, aber hatten eben schon vor ein paar Jahren angekündigt, sie wollen die Engine wechseln, weil nämlich die 3D-Match-Engine irgendwie des Football-Managers schon ganz schön in die Jahre gekommen ist. Oder um es ne, so ein kleines bisschen plakativ zu formulieren, wenn man dann in die Spiele selber reingegangen ist, was ja auch ein Teil immer vom Football-Manager selber ist, man steuert nicht die Mannschaft selber, sondern man übernimmt halt die Rolle eines Fußballtrainers, eines Fußballmanagers für einen Fußballverein und so weiter. Das ist sehr, sehr viele Excel-Tabellen im Grunde, so ungefähr die Excel-Tabellen-Romantik, wo man sich durch sehr, sehr viel Datentiefe und so weiter durchprügelt, aber die Match-Engine selber, die sah eben so aus, als würde man dann in FIFA 98 reinsteigen. So, und das war dann eben mittelfristig, so im Jahr ne, 2022 ungefähr, war das dann doch schon ein bisschen ein Problem, weil die Leute anerkannt haben, aha, mit diesem Spielerlebnis, was wir hier gerade haben, gewinnen wir relativ wenig neue Spieler dazu, weil es eben weder sonderlich einsteigerfreundlich ist, wegen dieser kompletten Tiefe und so weiter, und zum anderen halt auch, weil es einfach nicht so richtig prickelnd aussieht. Also müssen wir die Match-Engine und ne, oder grundsätzlich mal die Engine dieses Spiels halt wechseln. Und gehen zu Unity rüber, was ne, auch schon definitiv ja was ist, was einige Computerspiele mal in den letzten Jahren gemacht haben. Und die haben das auch angekündigt und gesagt, okay, jetzt in 2 Jahren machen wir das, okay, jetzt nächstes Jahr machen wir das. Dann ist der Football Manager im letzten Jahr, also der Football Manager 2025, nachdem man ihn 2-mal verschoben hatte, komplett einfach gecancelt worden, weil die Aufgabe offensichtlich ein bisschen zu groß war, um irgendwie ne, diese absolute Datenkrake, diese Datenwust vom Football Manager einfach da so übertragen zu können. Obwohl man sich da schon vorbereitet hat und das war kommunikativ auch ein komplettes Desaster. Jetzt soll aber eben, ne, der Football Manager 26 ist also quasi der erste neue Football Manager innerhalb von 2 Jahren, den man jetzt rausgebracht hat. Und beziehungsweise jetzt gerade eben ist noch die Beta. Die Vollversion kommt jetzt am 4. November raus. Mal sehen, ne? Oder das ist auch wieder. Mal gucken, also wobei das wird schon rauskommen, aber auf welchem technischen Niveau ist halt so ein bisschen die Frage. Und in der FM26 Beta sind halt, da sind so unwahrscheinlich viele Bugs drin gewesen, dass ich selber auch mein eigenes Spielerlebnis da nach 1,5 Stunden abbrechen musste. Zum Verständnis, in den Football-Manager-Teilen zuvor habe ich immer mehrere 100 Stunden auch reingesteckt, also in jeden einzelnen Teil sogar. Teilweise sogar mal in 1,000 Stunden waren mal so dabei oder etwas über 1,000 Stunden sogar im FM17, glaube ich, war das. Da hatten wir aber auch ein relativ gutes Network-Safe, ist vollkommen egal. So, und dieses Mal hat es wirklich eben für mich nur 1,5 Stunden gereicht, weil dann ist das Spiel irgendwie 2-mal abgestürzt, meine Taktik ist einmal komplett rausgelöscht worden, man kam irgendwo in unterschiedlichen Fenstern nicht weiter. Da sind so viele Bugs gerade drin, das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Und das Spiel sieht dafür, ne, um auch wieder da ganz kurz eben zu sagen, jawohl, ne, die UI, die sieht schon deutlich anders aus, man hat jetzt sehr viel Kacheloptiken, das heißt, man muss jetzt aber auch an unterschiedliche Infos gelangt man jetzt einfach nicht mehr so richtig gut dran. Man muss teilweise sehr viel mehr klicken, um am Ende sehr viel weniger Informationen zu kriegen. Das ist so ungefähr die Relation, die ich gerade setzen möchte im Vergleich zum FM24. Solltet ihr den eben lieber noch spielen wollen? Also einfach mehr Aufwand für weniger Infos klingt erstmal scheiße und ist es auch. Und der große Vorteil besteht jetzt darin, dass die Match-Engine nicht mehr aussieht wie FIFA 2000, sondern jetzt wie FIFA 2010. Und ob das im Jahr 2025 halt so der ganz, ganz große Durchbruch sein soll, um auch in der Zukunft halt die Leute ansprechen zu können, kann ich ehrlich gesagt nur sehr stark bezweifeln. Ich kann absolut davon abraten, ehrlich gesagt, sich dieses Spiel momentan zu kaufen. Oder wenn, wartet er auf jeden Fall noch ein paar Wochen, wahrscheinlich sogar eher Monate mit und guckt das vielleicht noch mal im Frühjahr drauf. Für die großen Fans. Aber das sei ne, an der Stelle mal definitiv so in dieser Ausführlichkeit auch gesagt.
Gut. Weil das dann habe ich noch einen kleinen Tipp, und zwar für die Mamas und Papas da draußen. Onkel Krömer hat wieder was am Start. Leo und ich, wir haben immer coole neue Spiele, die wir ausprobieren. Und Leo mag ja, also absolut, habe ich schon 100 Mal erzählt, ist Donkey Kong Bonanza. Und vor kurzem gab es einen großen, oder ich weiß nicht, ob der läuft, glaube ich, immer noch, einen großen Nintendo-Sale. Und da habe ich einfach mal durchgeguckt, ob ich da irgendeine Perle finde, auf die Leo vielleicht Bock haben könnte. Und ich habe gefunden, K.O. das Känguru ist ein Jump'n'Run, was so ein bisschen mich an Crash, an die guten alten Crash Bandicoot-Teile erinnert hat. Es ist teilweise ein bisschen schwer. Leo hatte ein bisschen Probleme damit, weil es schwerer ist als Donkey Kong Bonanza, finde ich. Aber da haben wir eine gute Zeit mit gehabt und ich habe, glaube ich, 3 bis 5 Euro dafür bezahlt oder so, weil es so weit runtergesetzt war. Ist kein Switch 2-Spiel, sondern ein Switch-Spiel, aber läuft ja auch auf der Switch 2. Also gute Empfehlung, K.O., also K.A.O., das Känguru. Macht echt Spaß. Ja, und jetzt kommen wir zu Serien und Filme. Und Dennis hat die Haftbefehl-Doku gesehen, wovon irgendwie jeder redet aktuell. Ja.
Alter, ist die geil. Habt ihr die nicht geguckt?
Bisher noch nicht, aber ich denke darüber nach, schon länger.
Ey, das ist jetzt wirklich Pflicht, Steve. Das ist wirklich richtig Pflicht. Die ist zum einen Hollywood-technisch geschnitten. Also, ich sage jetzt nicht gutes Hollywood, aber das hat so einen bombast-cineastischen Effekt. Auf der anderen Seite, ne? Ganz am Anfang siehst du, also ohne das jetzt zu spoilern, das nimmt quasi Haftbefehl über Jahre mit. Und du siehst ihn am Anfang und der sieht richtig kaputt aus. Also wirklich richtig kaputt. Der ist irgendwie 2 Meter groß, ja. Und dann wiegt er irgendwie gefühlt 150 Kilo. Die Nase hat er sich kaputt gekokst und so weiter. Und da setzt das an. Und das ist eine wahnsinnig geile Story. Also als hätte der... Also vom Prinzip her, ne, wenn man sich jetzt für Rap interessiert, ne, und für Hip-Hop und vielleicht auch in Deutschland, dann hast du so ein paar richtige Größen, wo du sagst, das ist authentisch oder halbwegs authentisch. Ne, also, das ist für viele dann zum Beispiel halt KKS, King Kool Savage. Aber da kommt für viele auch schon danach halt Hafti. Und dass Hafti halt einen legitimen Claim hat, über die Sachen zu rappen, über die der so rappt. Das ist kein Image-Rapper. Das ist natürlich auch viel ein bisschen exaggerated, also übertrieben. Aber der Mann denkt sich grundlegend nichts aus, was er nicht wirklich in irgendeiner Form erlebt oder zumindest miterlebt hat. Und dazu kommt dann halt dieser berühmte Aslak-Slang, ne, dass der halt dieses der Offenbacher Chabo, ist halt so. Keine Ahnung, es ist mega, mega geil. Und dann kriegst du halt neben dieser Persönlichkeit Haftbefehl und so richtig ikonischen Momenten den Menschen Aykut. Und wie Aykut halt lebt und wie das mit seinen Brüdern ist und mit den Eltern und wie es ihm und seiner Familie geht. Und es ist unglaublich gut. Das hat mich komplett vereinnahmt. Jeder, den ich getroffen habe in Berlin, hat darüber geredet. Es ist ein Wahnsinn. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn Leute in der Community sagen, wie sie das so empfanden. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr beide das guckt, weil es ist wirklich gut. Es ist richtig, richtig gut.
Werde ich auch definitiv irgendwann gucken, ja.
Ja.
Was ich jetzt nicht verstehe, ist, du hast hier reingeschrieben 039. Ist das ein Schreibfehler oder ist das...
Ist das nicht die Frankfurt-Vorwahl?
69, Bruder.
Ah, 69, Entschuldigung, ja.
Das ist auch der Song von Hafti, ne? Der richtig. Der wird auch bei der SGE regelmäßig gepumpt, ne? Also.
Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, dass ihr für die SGE sowas habt, ne?
Doch, wissen wir.
Ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Da sind dann auch so Momente drin, wie, da fragst du dich, hat der das wirklich zugelassen, dass die das filmen? Wo der, also Steve, Vorwarnung hier, Trigger, da geht's auch um Depressionen. Und wie Hafti damit umgeht und so weiter. Und das ist auch für viele Menschen vielleicht ein Trigger-Ding, wenn die das sehen. Aber es ist halt geil.
Also ich hab, Elias Mbarek hat die ja gemacht, die Doku, ne?
Genau, also er ist Produzent. Was das bedeutet,
sei mal hingestellt. Ja, ich habe so viel Sequenzen gesehen und viel war auf Social Media davon und auch wie er Interviews gibt und das so erzählt und also er hat da wohl viele seine Finger drin gehabt, ne, bei der Doku. Und was ich davon gesehen habe, fand ich echt krass. Aber ja, ich werde auf jeden Fall reingucken. Auf jeden Fall reingucken.
Und das ist das mega Verrückte jetzt, ne? Ich war gestern in einem Business-Call drin, ne? Und da war dann ein Typ, und wir haben uns dann über diese Haftbefehl-Doku unterhalten. Er meinte so, ja, by the way, ich habe mit Haftbefehl die Pizza damals gemacht. Und ich so, Alter, das war genau in dem Zeitpunkt, wo der mit den Drogen so zusammen gesagt hat, du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig das ist, mit Haftbefehl zu arbeiten. Und nach dem Podcast können wir auch mal so Geschichten austauschen, die der mir das erzählt hat. Das war mega geil.
Okay. Bin gespannt. Ja, ihr Lieben, eigentlich sind wir jetzt durch. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas Spezielles. Wir brauchen noch einen Titel für den Podcast hier. Creatives Genie Dennis. Was hast du für einen coolen Titel?
Fällt mir jetzt nicht spontan ein, Steve, bevor wir 10 Minuten lang überlegen.
Alles klar. Okay. Dann brainstormen wir nach dem Podcast nochmal, ob uns irgendwas Cooles einfällt. Und hast du noch irgendwas?
Nö, also wisst ihr nicht was.
Okay. Fällt mir noch irgendwas ein? Eigentlich nicht, ihr Lieben. Ich entschuldige mich dafür, dass ich in den Ferien nicht gestreamt habe. Eigentlich hatte ich mir das fest vorgenommen, mit Bono irgendwie FIFA zu zocken oder was weiß ich, irgendeins meiner Hack and Slays oder so. Aber ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, ich habe absolut momentan keine Lust auf alles, keinerlei Antrieb und bin, wenn ich irgendwie 1 Millimeter aus meiner Tür rausgehe, total im Arsch körperlich. Von daher, momentan geht gar nichts und drückt mir die Daumen, dass das Ritalin das irgendwie ändert. Weil, ja, momentan ist echt schwierig. Also seid mir nicht böse, ihr Lieben. Und ja, im Prinzip war es das für diese Woche. Wir sind nächste Woche wieder für euch da in alter Frische. Und ja, nächste Woche geht die Schule wieder los. Ja. Ärgerlich.
Spaß.
Aber Weihnachten ist ja nicht so weit weg. Das ist ja, keine Ahnung, 1,5 Monate. Das schaffe ich. In diesem Sinne, ihr Lieben. Bis nächste Woche, macht's gut, ich bin Estevino und tschüss.
Gib bitte eure Vitamine.